Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
Mit Johannes Michelmann. Das hier ist die Wolterstraße in Berlin-Wedding. Keine besonders schöne Straße, große Industriegebäude, ein paar Wohnhäuser, Bäume, das war's. Aber hier wird eine der beliebtesten Fernsehsendungen für den arabischen Raum produziert. Eine Sendung, die Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern hat. Shabab Talk, Jugendtalk heißt das wöchentliche Format, das der Moderator Jafar Abdul Karim hier für den Auslandssender Deutsche Welle präsentiert. Die Deutsche Welle übrigens nicht zu verwechseln mit dem Deutschlandfunk, den Sie gerade hören. Im Shabab Talk geht es um Politik, es geht um Sex, es geht um Alltägliches, um Themen, die in arabischen Fernsehsendern kaum so offen aufgegriffen werden wie hier. Diese Sendung trifft den Nerv vieler junger arabischer Menschen, auch von jungen Migrantinnen und Migranten in Deutschland. Wie die Sendung gemacht wird und was darin genau geschieht, darf ich mir genau anschauen. Gleich beginnt die Frühkonferenz der Redaktion, zu der mich der Moderator Jafar eingeladen hat.
Wir werden Ergebnisse haben am Sonntag. So. Und dann, innenpolitisch wird sehr viel diskutiert, mit der Koalition. So?
Die große Frage ist, wen die Koa teilt, wen die dritte.
Also, ich werde Erfahrung, Sorgen, Erwartungen.
Ich sehe Shabab Talk als eine Plattform, wo man über alles reden kann, keine Tabus gibt. Und meine Erfahrung jetzt in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, hat gezeigt, dass es für viele Menschen echt wichtig ist, dass sie so eine Sendung haben, wo sie über alles reden können. Für uns kommt sehr vieles hier selbstverständlich vor, wenn wir hier in der Wolterstraße sitzen in Berlin. Aber sehr viele Themen, die wir ansprechen, sind für Samira im Jemen oder Mohammed in Jordanien oder Sami im Libanon, sind wirklich eine Entdeckungsreise und eine Möglichkeit, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die man vor Ort nicht so offen, direkt, sachlich, aber auch manchmal emotional diskutiert.
Okay.
Dann wird dann die erste Sendung nach Bundestagswahl sein.
Ja. Die wird dann direkt am Dienstag nach der Bundestagswahl, also zwei Tage.
Ja, genau, das ist ja die erste Sendung nach der Bundestagswahl, deshalb würde man uns schon mit dem Thema beschäftigen. Ich glaube, die ganze Welt schaut jetzt auf Deutschland.
Wie plant ihr das denn mit dem Fokus auf euer Publikum, das ja eben nicht in Deutschland sitzt in der Mehrheit?
Also, sagen wir mal so, man kann sich ja schon die Erfahrung der letzten Wochen und was jetzt auf uns zukommt, ist natürlich noch nicht Fakt, aber man kann das ja schon ein bisschen vorahnen. Und die Schwerpunkte, die wir jetzt nehmen werden, ist, was passiert, wenn die AfD, die wird in den Bundestag kommen, aber was passiert, wenn sie wirklich die drittstärkste Kraft ist? Und wie wird sich auch die Diskussionskultur, die Debattenkultur, auch vor allem gegenüber Migranten, gegenüber Muslime ändern? Und ich glaube, das ist so der Schwerpunkt, den wir jetzt für die Sendung nehmen werden. Mein Eindruck ist, das erwartet man jetzt, glaube ich, auch von uns, dass man das macht. Und das ist, ja, jetzt fangen wir halt darüber nach zu diskutieren. So. Was ist Vorschläge?
Welche Gäste sollen eingeladen werden? Was ist die Hauptfrage des Talks? Darum geht's jetzt. Moderator Jafar Abdul Karim sitzt mit seinem Team an einem kleinen Tisch in der Mitte der Redaktion. Mit ihm arbeiten die zwei Redakteurinnen Aya und Rislan und der Redakteur Wissam an der Sendung, die es seit 2011 gibt. Sie sind gerade erst aus dem Sudan zurückgekehrt und müssen jetzt die nächste Sendung planen, die aus dem Studio hier in Berlin kommt, bevor es dann für die übernächste Sendung in den Nordirak geht, und zwar direkt nach der Aufzeichnung am nächsten Dienstag. Ein ziemlich kleines Team für so viel Arbeit.
Es könnte eventuell sein, dass die AfD die drittstärkste Partei ist. Meint ihr, wird das einen Einfluss haben auf den Alltag der Muslime, der Migranten in Deutschland? Schuraikun, oder? Dann haben wir das als Facebook-Frage, die wir jetzt nachher gleich online stellen können.
Eure Konferenz ist jetzt gerade zu Ende gegangen und deine Kollegen tippen schon emsig auf ihren Tastaturen rum im Hintergrund. Wie geht jetzt eure Sendungsplanung, wie geht dein Tag weiter?
Wir sind uns alle noch nicht einig, was wir genau von der Sendung wollen. Wir haben noch viele Fragen. Ein paar Sachen haben wir festgelegt, aber jetzt geht die die Reise weiter, die Entdeckungsreise für die nächste Sendung weiter, weiter recherchieren, weiter so beobachten, was passiert noch. Wir sind alle noch nicht so zufrieden, was genau die Frage sein wird. Heute werde ich noch die Webvideos aus dem Sudan abnehmen.
Jafar sieht sich gerade auf dem Computer den Clip an, den Rizlan geschnitten hat.
Also ich finde es gut. Ich finde es gut.
Was hast du für einen Beitrag gemacht?
Das ist ein Beitrag in Darfur über Flüchtlinge, die da sind. Über eine Frau, die 6 Kinder hat und sie ist Witwe, aber sie hat fast gar nichts. Also sie arbeitet ab und zu und sie verdient manchmal 60 Cent, 70 Cent.
Am Tag?
Am Tag, ja. Und sie hat ein Kind, der verletzt ist und sie kann ihn gar nicht zum Krankenhaus bringen, weil sie hat kein Geld.
Diese Beiträge werden auf der Facebook-Seite gepostet und dann von den Leuten diskutiert. Zum Teil landen die auch in der Talkshow dann selbst. Wichtig ist es für seine Community bei Facebook, dass er jeden Tag neue Videos postet, jeden Tag sichtbar ist, jeden Tag mit Debattenbeiträgen um die Ecke kommt.
So, das ist unsere Facebook-Seite. Das ist sozusagen ja, unser Fenster in die ganze Welt.
Ihr habt so knapp 620.000 Leute, genau, die euch aber
wir folgen. Haben Februar, Mitte Februar damit angefangen und haben jetzt dieses Jahr schon über wie viel? 70?
Fast 90 Millionen Views auf unsere Videos.
Videos, also Videos, die in den sozialen Medien gelandet sind, 90 Millionen Views. Und das Ziel ist jetzt bis Ende dieses Jahres auf 1 Million Likes zu kommen, weil wir ja erst im Februar angefangen haben. Und Views wollen wir gerne die 100 Millionen erreichen. Das ist so das Ziel jetzt für
insgesamt von allen Videos.
Genau, insgesamt von allen Videos, alles was wir machen. Wir sind fast da, aber es kann auch noch ein bisschen mehr. Und ich glaube, wichtiger als die Nummer ist so die Interaktion und die ist bei uns wirklich sehr hoch. Wir haben wirklich Community Management, in dem wir mit Leuten auch darüber reden.
Also viele haben geschrieben, ich sehe das zum ersten Mal, dass ein Politiker sitzt mit einem Aktivist auf einem Tisch und er hat der Macht, was zu sagen und was zu kritisieren. Also viele haben geschrieben, zum Beispiel wegen der Sudan-Sendung, ich sehe das nicht in meinen Medien. Also wir behandeln diese Themen, aber wir behandeln das immer anders und das macht uns aus letztendlich. Es ist nicht, dass Medien in Ägypten nicht über LGBTQ-Sachen reden, aber sie reden darüber sehr, sehr schlecht. Wir machen das anders. Also
es ist die Haltung.
Genau, es ist die Haltung, dass wir immer diese Konfrontation haben wollen, dass junge Leute die Rechte haben, auch mit Politikern zu sprechen.
Ja. Vor 2 Tagen habe ich Jafar in seiner Redaktion besucht und jetzt stehe ich auf dem Berliner Hermannplatz in Neukölln und habe mich wieder mit ihm verabredet, denn hier wird er heute mit seinem Team ein paar Umfragen für seine Sendung drehen. Habt ihr inzwischen ein richtiges Thema gefunden für die Sendung, eine Frage, die ihr stellen wollt am Dienstag?
Nein, das würden wir gerne, das haben wir auf morgen vertagt, aber das Ganze, was wir jetzt durchgehen und die Fragen und jetzt hier zu sein und auch noch mit vielen Menschen heute zu sprechen, wird eben, glaube ich, schon dazu führen, dass wir am Ende die richtige Frage stellen.
Du bist 1981 geboren.
Dezember 20.
Wie war denn dein Weg dann zum Journalisten?
Irgendwie haben wir innerhalb der Familie immer gesagt, dass ich Informatik studieren sollte, weil das so klug sich so klug anhört, weißt du? So, Informatik, okay, cool. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen zum Studieren und dann habe ich aber Medieninformatik studiert. Also ich konnte noch so in die Medienrichtung gehen und das fand ich halt mega spannend. Und eigentlich war das so das Erste, was ich wollte.
Wann bist du nach Deutschland gekommen und wo warst du vorher?
2002, glaube ich, war das. Davor war ich in Beirut. Und davor waren wir in der Schweiz, davor war ich in Monrovia, Liberia, wo ich auch geboren bin. Und jetzt frage ich mal. Ja. Hallo. Wir sind von der Deutschen Welle heute hier.
Ja.
Und gehen Sie wählen?
Ja.
Ja?
Ja.
Ein großes Smiley dazu?
Ja, natürlich.
Viele machen sich Sorgen, dass eventuell die AfD die drittstärkste Partei wird oder dass sie viele Prozente bekommen. Mhm. Teilen Sie diese Sorgen auch anderer Menschen?
Nein, muss ich ehrlich gestehen. Gott sei Dank. Also ich sehe hier ganz viele Leute, die gegen die AfD ist.
Ich finde das so cool, dass du innerhalb von einer kurzen Zeit Menschen befragen kannst und einfach kennenlernst und dann so nach 5 Minuten Tschüss, aber sie erzählen dir einiges. Und das finde ich echt cool. Also ich mag sehr gerne Umfragen.
Hast du das von Anfang an richtig gemacht?
Ich hab während der Studienzeit habe ich so einen Job gemacht, wo du Leute anquatscht. Ich glaube, damals habe ich ein gutes Training gehabt, wirklich. Ich habe immer im Sommer so ein Interview, so einen Job gemacht, wo du irgendwo auf Plätze bist und dann mit Leuten sagst, hey, wollt ihr da mitmachen und so weiter.
Ach so, für so eine NGO dann
ja,
Leute
genau,
da.
Genau, sowas habe ich gemacht. Und ich glaube, das ist bestimmt auch...
das ist eine sehr gute Schule, glaube ich.
Ja, das ist eine super gute Schule und irgendwann hast du Zugang zu vielen Menschen. Also das ist, das schaffst du halt. Und nach welchen Kriterien habt ihr euch Partei ausgesucht?
Jafar und sein Team posten gerade Sachen, bereiten sich jetzt auf ein Facebook Live vor. Das heißt, sie werden ein Live-Video streamen auf Facebook und dort eben zu ihrem Publikum sprechen.
Wer sind uns? Wir sind Ausländer. Okay, und Sie sagen? 50, 1, 2, 3, 4, 5.
Dienstagmorgen und die Redaktion ist voll besetzt. Sonntag stand ja das Thema der Sendung für heute noch nicht so richtig fest. Also vorgestern, was passiert heute in der Show?
Wir wollen heute wissen, welchen Einfluss haben die Wahlergebnisse auf die Migranten, Schwerpunkt arabische Migranten in Deutschland. Aber auch gleichzeitig zu verstehen, warum denken bzw. denkt die AfD so, wie sie gerade denkt, über Muslime und über arabische Migranten. Warum ist das so? Von wo kommt das? Und wie klappt das mit dem Zusammenleben? Dementsprechend haben wir auch in der Sendung jemand, der die AfD vertritt und arabische Migranten, jemand, der die SPD vertritt, ein junger Mann und ein Flüchtling, der sich für die Grünen engagiert, der darf noch nicht wählen und eine junge Frau, die zum ersten Mal wählt, hat auch einen arabischen Migrationshintergrund und dann noch eine Tunesierin, die hier noch nicht wählen darf, aber sich sehr aktiv für die arabische Community einsetzt und dass sie miteinander diskutieren. Und jeder soll so sein, wie er will und sein Leben ausleben, ohne dass er behindert wird oder verhindert wird. Wie soll das klappen? Und vielleicht ist es am Ende alles gar nicht so, wie wir selber dann vielleicht in den Medien denken. Und daher ist es halt die Möglichkeit, dass sich Leute zusammentreffen.
Jetzt ist es 11 Uhr, kurz nach 11. Und die letzte große Konferenz vor der Aufzeichnung in 3 Stunden, ne, beginnt die.
Ja. Amin, lass uns nur 5 Minuten. Das hast du in einer Kunde Arif und dann stört uns Johannes auch nicht. So, also ja, ich starte Ablauf mit Lara.
Genau, starten wir.
So, dann mit hätten Lara. Wir Mahmoud Hassani. Warum ist das jetzt so? Warum, genau, was macht sie sich warum Sorgen? Warum? Etc. Dann haben wir diese Zitate von der AfD.
Genau.
Dann aber auch an den AfD-Gast. Warum denkt er so, wie er denkt über genau Migranten, über Muslime? Auf was basiert seine Aussage?
Ja.
Ja?
Dazu haben wir
und auf der anderen Seite aber auch die beispielsweise der Mohammed von der SPD. Ob sie nicht kritisch genug sind gegenüber Migranten
genau,
und arabischen
warum
Migranten.
Warum haben sie diesen Kampf verloren? Auf?
Hast du noch was gemacht, dass die Zuschauer auch wissen, wenn wir über Muslime reden, wie viele Muslime in Deutschland leben? Das sind so 5, irgendwas, ne?
Ich kann
eine machen, einfach so Facts and Figures darüber. Okay, danke. We are ready for the show. Jetzt muss man noch zum Make-up ein bisschen alles verstecken, was zu verstecken ist. Und dann rocken wir das heute. Andrea!
Na du?
Oh, ich freue mich.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut, selber.
Jo.
Kannst du mir wieder bitte was mitgeben, weil ich morgen nach Kurdistan, Irak fliege?
Ja, na klar, dann
das wäre super, weil dann habe ich die Sachen wieder dabei. Weil letztes Mal haben sie was. Letztes Mal dachte ich so, der Make-up-Artist, das war im Sudan, dass ich Kardashian bin. Und er hat so viel Make-up drauf getan, dass der Regisseur ausgeflippt ist. Und ich habe es ja nicht sehen können, weil ich keinen Spiegel hatte. Ne?
Ja.
Wenn du möchtest, dann warte ich auf Chris, ganz easy.
Ja, ich bin doch gleich mit dir erstmal hier.
Jetzt geht's ins Studio.
Hallo.
Das ist dein Studio. Das heißt, wir haben viele Scheinwerfer, drei Kameras und hier hast du einen riesengroßen Bildschirm.
Ein Touchscreen. Touchscreen. Da kann ich ein bisschen touchen und alles, was ich brauche, was Facts and Figures betrifft, was Einspieler betrifft, was Informationen betrifft, was Grafiken, auch jetzt Ergebnisse beispielsweise, das rufe ich hier auf.
Gibt es bestimmte dramaturgische Überlegungen, wer in welcher Reihenfolge hier sitzt? Also wir haben jetzt, es ist ein Tisch in L-Form, du stehst an dem kleineren Ende und am längeren Ende sitzen nachher drei Gäste, vier Gäste.
Wenn ich ehrlich bin, mir ist es immer wichtig, dass die Frauen sehr eine starke Position und Platzierung bekommen. Das finde ich immer wichtig. Deshalb achten wir auch immer darauf, dass mindestens 50% der Gäste bei Shabab Talk auch Frauen sind. Dass der Zuschauer sich daran gewöhnt, dass die Frauen mitentscheiden und dass es so intuitiv selbstverständlich wird. Natürlich sitzen da Frauen, die auch mitreden, weil das ist in anderen Talkshows nicht immer der Fall, ob es hier oder auch in den arabischen Ländern. Da achten wir wirklich sehr viel drauf. Und das Zweite ist, dass die zwei Gäste, die jetzt sich vielleicht nicht so einig sind, mal nebeneinander sitzen.
Die Sendung wird auf Arabisch aufgezeichnet, aber ich habe einen kleinen Knopf bekommen für mein Ohr, den ich ans Mikrofon halten werde. Und dann werden Sie und werde ich verstehen, was hier gesprochen wird, insofern Sie, genau wie ich, kein Arabisch sprechen.
Okay, dann starten wir die Aufzeichnungsgeräte.
Und 5, Achtung bitte für den Opener.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Shabab Talk aus Berlin. Wir sprechen heute über den Aufschwung der Rechtspopulisten und die Auswirkungen dieser auf die arabische Gemeinde in Deutschland. Seit den Ergebnissen der Wahlen bekannt sind, gibt es eine Diskussion in Deutschland über die AfD, der mit 12,6% ins deutsche Parlament einziehen wird. Diese Partei ist bekannt als Ausländer- und Islamfeind. Wir stellen heute die Frage, wie wirken diese Rechtspopulisten auf die arabische Gemeinde? Warum hat diese Partei diese Ausländer- und islamische feindliche Position?
Minuten lang wird jetzt insgesamt diskutiert. Die Sendung ist nicht live, sondern wird um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit online gehen und dann auch im Fernsehen ausgestrahlt. Der AfD-Vertreter, der sich der Kritik und den Fragen von muslimischen Nachwuchspolitikerinnen und Politikern und einer Erstwählerin aus Berlin stellt, ist selbst gerade einmal 21 Jahre alt und hört sich gerade an, welche Sorgen die anderen im Zusammenhang mit seiner Partei haben.
Lara, du hast gewählt, die Ergebnisse der Wahlen sind da, schauen wir uns die an. Welche Partei hast du gewählt? SPD. Warum hast du diese Befürchtungen vor der AfD? Warum? Was befürchtest du? Weil wir finden, dass diese Partei unberechenbar ist. Es ist eine rechte Partei, es ist gegen den Islam, es ist gegen meine Religion, gegen mich. Deshalb habe ich Angst. Viele Freunde von mir, Freundinnen, haben die gleiche Ängste. Sie sind nicht gewöhnt, dass so eine Partei ins Parlament einzieht. Wenn wir auf der Straße gehen und hören, der Islam gehört nicht zu Deutschland, dann kriegen wir Angst. Florian, du bist von der AfD und du bist sehr glücklich, dass die AfD gewonnen hat. Was sagst du, Lara, wenn du das hörst?
Also die Angst kann ich Ihnen schon mal nehmen. Ich denke auch, dass sie unbegründet ist.
Das ist so
Du sagst, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Wer gehört zu Deutschland? Was gehört zu Deutschland?
Zu Deutschland gehören sicherlich die freiheitlich-christlichen, abendländischen Werte, also die Werte, die unser Land geprägt haben. Wir sagen ganz klar, der Islam gehört nicht zu Deutschland, weil der Islam eine rückständige Werteordnung mit der Scharia hat. Ich habe bis heute wenige Muslime erlebt, die sich ganz klar von der Scharia aberkennen. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass man immer noch hinter der Scharia vollkommen steht als Muslim. Viele Muslime tun das. Ich habe beispielsweise vorhin, als du die terroristischen Angriffe zum Beispiel so ein bisschen ansprachst, die Terroristen, und dass ihr nicht so seid, da gehe ich ja überhaupt nicht von aus, dass ihr so seid. Ich glaube, das Problem ist, dass die muslimische und dass die arabische Gemeinschaft sich nicht ganz klar gegen diese Angriffe formiert, gegen diesen Terrorismus. Ich habe noch keine großen Demonstrationen beispielsweise dagegen gesehen.
Wie viele Demonstrationen demonstrierst du gegen die Nazis? Oder wenn Wohnheime verbrannt werden, wie viele Demos warst du
auf? Also wenn eine Demo ist, dann bin ich der Erste, der dabei ist und das auch ruft. Das Problem ist, es wird gegenüber uns gerufen, aber wir sind keine Nazis. Das versuche ich ja immer deutlich zu machen.
Wir sind aber auch nicht IS.
Das hat auch niemand gesagt.
Doch.
Mariam, Kopftuchträgerin, und sie sind gegen Burka und Niqab in den öffentlichen Einrichtungen, aber auch in der Öffentlichkeit. Warum? Sie ist verschleiert, aber ihr seid nicht gegen den Schleier, wenn ich das richtig verstanden habe.
Wenn ich das klarstellen darf, wenn ich in eine Bank gehe als Motorradfahrer, muss ich den Motorradhelm abnehmen, weil es darum geht, dass die Menschen erkannt werden müssen. Und genau das verhindert beispielsweise eine Burka oder ein Niqab, wenn die Augen zum Beispiel teilweise oder sogar voll verschleiert sind. Das ist das Problem, was wir zum einen dahinter sehen. Zum anderen kritisieren wir auch das Kopftuch. Also da ist es eine kleine Ungewogenheit drin. Wir kritisieren auch das Kopftuch. Wir wollen es erstmal nicht unbedingt verbieten, aber wir kritisieren es, weil wir sagen, das ist ein Symbol der Unterdrückung der Frau und die wollen wir in unserem Land nicht haben.
Also sag, du bist unterdrückt, weil du Kopftuchträgerin bist. Ich möchte dir sagen, ich fühle mich wohl in dieser Schleier. Niemand hat mich unter Druck gesetzt. Weder mein Bruder, noch mein Vater, noch mein Mann. Auch meine Tochter soll selber entscheiden, ob sie will oder nicht. Wenn sie das nicht will, dann ich werde sie nicht unter Druck setzen.
Der Aufnahmeleiter gibt Jafar Abdul Karim gerade das Zeichen, dass er nur noch eine Minute Sendezeit hat.
Vielen Dank an alle, vielen Dank an Florian. Und wir diskutieren weiter über Facebook und Twitter. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Dankeschön.
Herzlichen Dank für die Runde. Da gibt es noch sehr viel zu diskutieren, das muss man auf jeden Fall nochmal wiederholen.
Dazu gezwungen werden, Kopftuch
trägt. Die Diskussion geht nach der Sendung weiter.
Kennst du alle Frauen? Ja. Kennst du jede Frau, die Kopftuch trägt?
Nein, habe, natürlich nicht. Aber es sind ja Erfahrungen. Es ist doch genauso mit Vorurteilen.
Alle meine Freunde, die ich kenne, die Kopftuch tragen, haben sich freiwillig dazu entschieden, sind so glücklich darüber, dass sie es tragen, weil sie sich selber damit persönlich entfalten können. Und wenn sie,
mit einem Kopftuch kann man sich entfalten. Sie das sich, musst du mir erklären.
Ja. Sie persönlich von sich aus sind so überzeugt von ihrem Glauben und sind der Meinung, dass sie so ihre Persönlichkeit wirklich entfalten können und dass sie so wirklich richtig leben können, wenn sie ein Kopftuch tragen. Mhm. Und wenn dann jemand kommt und ihr sagt, du bist hier aufgewachsen, du bist hier geboren, du bist zur Schule gegangen, du hast ein Abitur gemacht, du hast studiert, du möchtest unbedingt da und da arbeiten, aber das wird dir dann verwehrt, weil du Kopftuch trägst. Wo ist da das Prinzip der Demokratie,
die religiöse Überzeugungen hat? Florian? Ich kann da sofort drauf eingehen und das habe ich ja während der ganzen Diskussion auch schon getan. Bezüglich dem Kopftuch ist es halt so, dass wir einfach der Auffassung sind, dass das die Unterdrückung der Frau ist.
So, was ist aber, ich sehe das nicht so, sie sieht das auch nicht so. Sie persönlich fühlt sich dadurch freier. Sie persönlich sieht sich dadurch erst, dass sie wirklich sie sein kann. Eine persönliche Entfaltung findet dadurch statt, dass sie das Kopftuch angezogen hat und sie fühlt sich vollkommen zufrieden damit. Dann sagt jemand, du wirst unterdrückt, obwohl sie nicht unterdrückt ist.
Eine Frage, Florian, auf was basiert deine Aussage? Ist das ein Frage, ist das eine Studie? Auf was basiert?
Wieso Unterdrückung? Wie
kommt das basiert das? Das würde mich interessieren. Auf was basiert deine Aussage? Also zum einen auf persönlichen Erfahrungen basieren diese Aussagen. Auf persönlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe.
Ich habe auch persönliche Erfahrungen, die ich gerade hier äußere. Wie gesagt,
es sind meine persönlichen Erfahrungen. Es sind auch die persönlichen Erfahrungen vieler anderer Menschen in Deutschland. Und es sind ja nicht nur AfD-Wähler.
Lass uns weiterhin faktenbezogen denken. Was heißt viele? Kannst du mir eine Zahl nennen? Weil es leben circa, so wenn ich informiert bin, ca. 5 Millionen Muslime hier in Deutschland. Davon ungefähr die Hälfte sind Frauen und nicht alle tragen Kopftuch. Wie viele sind viele? Nenn mir eine Zahl bitte.
Also eine Zahl gibt es sicherlich nicht. Das habe ich ja gerade schon erwähnt, warum es diese Zahl nicht gibt.
Ich denke, dass man das auch gar nicht so im Detail aus.
Die Kameras sind längst aus, aber Erstwählerin Lara und Florian von der AfD Kassel diskutieren weiter und Jafar versucht zu vermitteln.
Dankeschön. Super, weiterhin. Cool, ciao. Ciao.
Was willst du wissen? Die Bühne wird jetzt abgebaut, die Sendung ist vorbei. Wie war die Sendung für dich?
Wir brauchen mehr Zeit, hatte ich heute das Gefühl. Das war sehr, sehr, die Gäste hatten sehr viel mitzuteilen. Es war ein Bedarf an Diskussion und Austausch und Kennenlernen und die andere Seite kennenlernen. Das war schon sehr intensiv und ich glaube, wir brauchen noch sehr viele solche Diskussionen. Ich habe heute gar nicht viel reden müssen. Ich habe dann immer unterbrochen, weil ich das Gefühl habe, das wiederholt sich, dass man zum nächsten Punkt geht. Und natürlich, dass man auch die Außenperspektive hat, Fakten reinholt oder Einspieler, die wir gedreht haben, dass man dann auch das Publikum hat, das auch von außen was ist. Fürs arabische Publikum, glaube ich, das ist mega spannend, weil er hört viel darüber, aber er weiß nicht, was genau konkret gesagt wird und wie die Leute untereinander reden. Und dass sie jetzt hier untereinander, miteinander, durcheinander auch gesprochen haben, ich glaube, es interessiert schon den Zuschauer. Das werden wir jetzt an den Reaktionen melden. Und auch Ali als Flüchtling, der hier ist und auch seine Meinung vertritt, das ist schon, es ist schon wichtig. Also dass die Menschen das Gefühl haben, uns hört niemand, doch reden können, aber gleichzeitig jemand, der politisch etabliert ist, jetzt wie Florian und Sprecher der AfD ist in Kassel, dass er auch mit Menschen redet, mal die andere Meinung hört und das, was er sagt, hinterfragt wird, auch wiederum das, was Lara sagt. Die Diskussion geht eh weiter. Das war jetzt nur der Anfang. Jetzt haben wir heute bestimmt eine lange, lange Nacht. Da wird noch auf Facebook und Twitter weiter diskutiert.
So, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ich werde jetzt gleich, während hier abgebaut wird, einen echten Fan der Sendung treffen. Vielen Dank, Jafar, dass wir dabei sein durften.
Sehr gerne.
Nur ein paar Straßen von der Deutschen Welle in Berlin-Wedding entfernt wohnt Galeb, 27 Jahre alt, aus Syrien. Hallo.
Hallo, hi, guten Tag.
Vielleicht erzählst du zuerst mal, wo genau kommst du her und wie bist du nach Deutschland gekommen?
Ich komme aus Syrien und naja, der Weg war sehr schwer. Erstens bin ich nach der Türkei gegangen und dort bin ich 6 Monate gelebt. Und danach bin ich auf die Idee gekommen, nach EU irgendwo zu gehen. Also Deutschland war nicht mein Ziel, aber naja, bin ich jetzt bei euch.
Wo wolltest du eigentlich hin?
Naja, am Anfang wusste ich nicht, wo die Reise hingeht. Bin ich auch einfach ins Blau gegangen.
Was genau machst du jetzt in Deutschland?
Ich mache gerade die Vorbereitung der Approbation. Ich habe in Syrien Pharmazie studiert und um als Apotheker hier zu arbeiten, muss man das 3. Stadtexamen ablegen. Ja, das ist, was ich mache.
Und du bist vor 2 Jahren ungefähr nach Deutschland
gekommen. Ja, ich bin seit ungefähr 2 Jahren nach Deutschland gekommen.
Du hast mir erzählt, dass du ein ziemlich großer Fan vom Shabab-Talk bist, von Jafar Abdulkarim und seiner Berichterstattung. Was genau reizt dich daran? Was findest du daran so interessant, was der macht?
Naja, also wir haben darüber gesprochen. Also ich finde interessant, dass Jafar Abdulkarim was mit den Flüchtlingen macht, nicht über den Flüchtlingen. Und ich finde auch, dass Jafar Abdulkarim spricht die Lebenspunkte an, die wichtig sind, dass man macht, was man möchte und dass man seine Freiheit hat.
Ist das eine Kritik, die du denn an die deutschen Medien formulierst, dass die eher über Geflüchtete sprechen, als mit Geflüchteten zu sprechen?
Naja, also ich kriege nicht viel mit, ich habe kein Fernsehen, aber meines Wissens, also ich höre von vielen auf der Straße, wenn ich neue Leute treffe, dann reden die darüber, dass sowas in den Medien vorkommt.
In den deutschen Medien ist im Bundestagswahlkampf davor und danach viel die Rede eben von Integration. Und wie siehst du denn diese Debatte?
Naja, also ich finde es unfair, was die Deutschen sagen, also abgesehen von mir, also dass sie sagen, dass viele kriminelle Sachen nur wegen der Flüchtlinge passieren sind, es ist nicht bewiesen.
Ja, aber nimmst du das auch persönlich, wenn du sowas hörst und liest?
Sowas fällt mir schwer. Ich nehme es nicht persönlich, weil ich eine gute Umgebung habe, aber sowas tut mir leid, ehrlich gesagt.
Wie würdest du denn deine Integration beschreiben?
Also am Anfang habe ich mir gesagt, ich habe viel in meinem Leben gemacht und um weiterzumachen oder was gemacht habe zu schützen, muss ich weiter Mühe geben. Und ansonsten hätte ich alles versaut. Deswegen habe ich Mühe gegeben, zack, zack, Deutsch gelernt. Und ich habe von der Sprache manchmal geträumt.
Aber zack, zack, Deutsch gelernt, ich meine...
Anhand des Internets. Also am Anfang, also ich hatte keinen Platz in einer Schule, um Deutsch zu lernen. War aber der Meinung, dass irgendwie eine Lösung gefunden werden muss.
Wie schwer oder leicht fällt es denn anderen Syrern, die du kennst, die deutsche Sprache zu lernen?
Ist unterschiedlich. Ich habe ein paar Kontakte mit den Leuten, die auch besser als ich sozusagen die deutsche Sprache gelernt haben. Und ich kenne auch viele Leute, die einfach die Flinte ins Korn geworfen haben. Aber sie verbringen die Zeit mit einem anderen, weißt du. Und das ist auch ein Grund, dass sie die Sprache nicht lernen. Also sie sprechen nur Arabisch, spielen die Kartenspiel.
Kannst du das verstehen, dass sie so resignieren?
Nein. Nein, 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 nein. Naja, also ich kann denen nicht verzeihen oder es ist nicht meine Aufgabe, aber die Sprache ist ein Schlüssel, weißt du, mit dem man alles öffnen kann.
Wie geht's diesen Leuten? Ich meine, die sitzen in einem Land, können die Sprache nicht sprechen und ohne, dass sie die deutsche Sprache haben, werden sie den Erfolg, den du ja hast, nicht haben wahrscheinlich.
Naja, da würde ich sagen, dass viele von denen versuchen, irgendeinen illegalen Weg zu finden und dort zu arbeiten.
Wie kann diesen Leuten geholfen werden?
Du weißt schon, dass eine Wohnung zu finden ist das größte Problem in Berlin. Wo könnte sein, dass, also wir reden über Berlin, aber es ist weltweit, glaube ich. Die meisten von ihnen beschäftigen sich damit, wie sie eine Wohnung finden können. Und ich habe auch als Volontär in der Charité gearbeitet. Damals war das Hauptproblem bei denen, die psychisch krank sind, dass sie in einer Notunterkunft wohnen und einfach ihr Leben nicht weiterführen können.
Du hast in der Charité, in der Clearingstelle gearbeitet. Das ist eine Abteilung, die Anlaufpunkt ist für Geflüchtete, die psychische Probleme haben und dann dort psychische Erstbetreuung bekommen. Du hast dort übersetzt. Was hast du denn dort bei dieser Arbeit über Integration gelernt?
Ich habe keine Art der Integration dort gesehen. Also es war die armen Leute, die nicht versichert sind, und sie haben nur einen Bericht zu bekommen, um irgendwohin vorzulegen und die Unterkunft zu wechseln.
Gibt es denn Kulturunterschiede zwischen Syrern und Deutschen, an denen du glaubst, dass die Integration im Großen und Ganzen scheitern könnte?
Also hältst du das Essen vor Kultur?
Essen? Naja, also ich glaube nicht, dass Integration am Essen scheitert, oder?
Bei mir schon.
Du hast keine Lust auf Sauerkraut.
Das Thema Essen, also ich kann mir nicht vorstellen, Brötchen zu frühstücken. Das kommt für mich nicht, überhaupt nicht.
Niemand zwingt dich, ein Brötchen zu frühstücken. Was isst du am liebsten
dazu Frühstück? Oder Müsli, ja. Das ist auch...
Auch nicht.
Auch nicht.
Was willst du denn zum Frühstück haben?
Naja, was fittig ist. Fleisch.
Abgesehen vom Frühstück, was hast du denn für Erwartungen an die Deutschen, auch an die deutsche Politik?
Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also, wenn es Politik angeht, dann bin ich stillschweigend. Dann,
ja, das ist auch so ein syrisches Ding, oder? Dass man über Politik nicht sprechen will.
Dann muss, dann darf man nicht drüber sprechen. Aber hier geht es nicht darum, dass ich Angst davor habe. Oder einfach ist Gewohnheit geworden. Und wenn es Politik angeht, dann...
Aber wie ist es denn für dich, dass Deutsche ständig über Politik reden wollen, dass das tatsächlich im Alltag hierzulande ja schon, gerade jetzt zur Bundestagswahl war das ja so, einen massiven Teil auch der Gespräche einnimmt. Wenn ich jetzt S-Bahn fahre, Leute unterhalten sich darüber. Wie ist es für dich, dass alle plaudern und plappern über Politik?
Naja, kommt manchmal vor, aber versuche ich... zu überhören, was sie labern oder quatschen. Und
ist ganz spannend, warum?
Weil ich mir denke, dass wenn ich halb Stunde höre, dann werde ich Kopfschmerzen bekommen.
Du hast mir erzählt, dass wenn du Frauen kennenlernst, irgendwie, wenn du unterwegs bist, irgendwie, dass du manchmal angibst, nicht aus Syrien zu kommen. Warum?
Ich habe gemerkt, dass wenn Leute wissen, dass ich auch Syrien bin, dann halten sie sich zurück und kein Interesse mehr haben, mit mir ein Gespräch zu führen. Kann sein, dass sie Angst davor haben oder sowas. Ich stelle erstmal die Frage, ob sie raten können, woher ich komme. Und dann sie sind
was raten sie dann?
Sie raten, dass ich Italiener bin, Griecher bin oder naja, so.
Aber hast du schlechte Erfahrungen gemacht? Warum hältst du das geheim? Du könntest auch einfach sagen, ich bin einfach aus Syrien.
Die Deutschen sagen einfach, dass wir mit ihnen Kontakt aufnehmen sollen. Und ist mir mehrmals passiert, habe ich die Leute einfach angesprochen. Wir haben uns gut verstanden und in dem Zeitpunkt, als sie wussten, dass ich nicht aus EU komme, dann hatte ich das Gefühl, dass ich irgendwie eklig bin oder sowas oder gefährlich oder... Eine von denen haben ohne Tschüss zu sagen weggerannt.
Also du hast mit jemandem da gesessen, hast dich unterhalten und dann hast du irgendwann gesagt, übrigens, ich komme aus Syrien und die Person ist dann geflohen.
Ja, es hat keine Aufmerksamkeit mehr gegeben. Und dann habe ich damals richtig nicht wohl gefühlt, weißt du?
Und ist das häufiger passiert?
Kann man sein, dass die Hälfte von denen, die ich kennengelernt habe, so sich benommen haben oder verhalten haben. Ja, ich höre nicht auf, ich nehme es im Kauf und ich nehme mir vor, anzulügen und eine andere Nationalität zu nehmen. Schaffe ich das nicht, weil ich ein ehrlicher Mensch bin.
Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. 2015, 2016 erinnere ich mich noch sehr gut an die Bilder in Berlin vor dem Lageso in Moabit, wo Leute unter menschenunwürdigen Bedingungen anstanden und so. Musstest du auch da anstehen? Wie hast du diese Zeit erlebt?
Ja, also ich habe genau das erlebt eigentlich. Also am Anfang, wir haben monatlich einmal oder zwei Termine bekommen und am Anfang war es nicht so schmerzhaft, dass man dort übernachten muss. Wir haben ein paar Stunden gewartet und das ist ideal, ein paar Stunden zu warten, um ein neues Leben anzufangen. Nach einer Weile war es scheiße, dass wir eine Nacht oder zwei Nächte dort übernachten sollten.
Das heißt, dass du im Freien übernachtet vor diesem Amt?
Ja, also ich...
Wie hast du das empfunden? Ich meine, du kommst, hast diese Balkanroute zu Fuß gemeistert.
Naja, da kannst du dir vorstellen, dass ich mir gedacht habe, dass auf mich das Paradies wartet.
Hast du wirklich gedacht?
Nein.
Nein, okay.
Ich wusste schon, dass manchmal kommt anders als geplant und ich habe auch damit gerechnet, aber nicht so, dass ich dort übernachten soll.
Wie lange war denn dann der Weg, bis du letztendlich irgendwie ein Leben hier anfangen konntest? Wie lange hat das gedauert?
Aus meiner Sicht, dass ich das Leben noch nicht richtig angefangen habe, aber ich verstehe, was du meinst, hat bei mir etwa 6 Monate gedauert, bis ich diese Wohnung gefunden habe und ich habe diese Wohnung durch einen Freund bekommen, der ein Freund von meiner Mitbewohnerin ist.
Das heißt, 6 Monate warten, ausharren, nicht wissen, wie die Zukunft aussieht. Was hat diese Zeit mit dir gemacht?
Wenn man was zu tun hat und insbesondere, also ich habe dir gesagt, also ich war jede Zeit, jede Minute mit der Sprache beschäftigt und das hat mir geholfen. Und in diesen 6 Monaten war ich nur mit der Sprache, weil ich der Meinung war, wenn ich einen Termin habe, muss ich mich mit dem Beamten auf Deutsch unterhalten.
Hat das geklappt?
Am ersten, bei dem ersten Mal nicht. Also ich habe ein paar Sätze auswendig gelernt und in diesem Moment, als ich bei ihm drin war, habe ich alles vergessen.
Oh nein.
Immer wenn ich in einem Behörde war, sie haben geschätzt, dass ich so gut Deutsch gesprochen habe, was ich nicht fand, ehrlich gesagt. Konnte besser sein. Und ja, habe ich mich unbändig drüber gefreut. Du kannst dir nicht vorstellen, wie das meine Stimmung gehoben hat.
Wenn wir nach Syrien schauen, da steht kein Stein mehr auf dem anderen. Dieses Land, das du verlassen hast. Es gibt es einfach nicht mehr. Und wenn von deiner Generation gesprochen wird, wird von einer Lost Generation, einer verlorenen Generation gesprochen. Was denkst du über diesen Begriff, verlorene Generation?
Naja, also, es gibt in Syrien, wie du gesagt hast, es gibt nur Schrott und Arche. Und ich finde, dass diese Generation als... Es gab viele Todfälle, aber ich finde auch, dass ein Teil dieser Generation verteilt ist und ich bin ein Teil davon. Ich finde mich nicht tot. Ich finde, dass ich irgendwo auf dieser Welt bin. Ich kann was für die Zukunft machen und wahrscheinlich kehre ich zurück und dann denken die Leute, dass sie falsch gedacht haben, diese Generation ist nicht tot.
Auf jeden Fall wurden dir ja wichtige Jahre deiner Jugend geraubt, oder nicht?
Ja, schon, aber die Vergangenheit ist Vergangenheit und wir schauen nach vorne. Immer bin ich der Meinung, dass man nach vorne schauen soll. Das bringt uns nichts, nach die Vergangenheit zu schauen. Es ist schon, also wir haben viele Jahre unser Leben verloren. Nicht freiwillig, wir waren gezwungen, die Jahre zu verlieren. Aber ja, keiner weiß, was auf uns kommt. Wahrscheinlich ist die Zukunft noch schöner und wenn man was Schönes erlebt, dann das ist auch ein Ausgleich.
Aber wie drückt sich der Krieg, der noch in Syrien passiert zurzeit, in deinem Alltag aus?
Durch die Familie, meine ganze Familie ist noch in Syrien und durch die Freunde, viele Freunde, mit denen ich studiert habe, sind auch noch in Syrien. Ich kriege das durch sie mit. Und wie gesagt, kommt manchmal vor, dass wenn ich auf Facebook bin, dann sehe ich, was die Freunde posten oder irgendein Familienmitglied postet, dann gehe ich mal mit.
Wir sitzen hier bei dir in deinem Zimmer auf dem Bett und an deinem Fenster hängt ein Foto. Was ist da drauf zu sehen? Was ist das für ein Raum, der da abgebildet ist?
Das ist mein Raum, wo ich viele Jahre verbracht habe. Ich habe in diesem Zimmer bis zum 20. Jahr meines Lebens gewohnt.
Also in Syrien.
In Syrien. Und wie du siehst, ist es nicht als ein Zimmer zu erkennen.
Die Scheibe ist kaputt und es sind kaum noch Möbel drin.
Sie haben sich gegenseitig geholfen eigentlich, die Parteien mein Zimmer so zu versauen.
Die Regierung hat reingeschossen, die Opposition hat es ausgeraubt.
Ja. Seitdem glaube ich, dass mein Zimmer so aussieht. Ich frage meine Familie nicht, wie mein Zimmerlage ist, aber ich jetzt mal, dass es so bis jetzt ist.
Deine Familie wohnt aber noch in dieser Wohnung?
Nein, also meine Familie wohnt in einer Wohnung, die nebenan ist und diese Wohnung ist nicht mehr bewohnbar.
Warum hast du das Foto direkt ans Fenster gehangen?
Ich bin Raucher, du weißt, und alle 5 Minuten gehe ich einer rauchen und ich mag alle 5 Minuten mein altes Zimmer anschauen.
Gerne, vielen Dank. Das war Mikrokosmos Shabab Talk, was bewegt die Jugend des Nahen Ostens. Die technische Realisation lag bei Gunther Herke, die Redaktion bei Marietta Schwarz. Mein Name ist Johannes Nichelmann und Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2017. Mehr Informationen zur Sendung zum Mikrokosmos, das Audio und Bilder finden Sie auf deutschlandfunk.de und in unserer neuen DLF-Audiothek, unserer neuen Smartphone-App. Guten Abend.